Wie leistungsfähig sind Wärmepumpen? Nun, sie sind so leistungsfähig, dass sie sich mehrere Leistungszahlen leisten können.
Okay, unterirdische Sprüche sind eigentlich mein Tisch.
Ja, da hast du wohl schon ein bisschen auf mich abgefärbt.
Ja, ich sehe schwarz für diesen Podcast.
Ach, solange wir rund um die Karlauer auch noch ein bisschen Wissen auftürmen, sollte der Anschein von Professionalität doch erhalten bleiben, oder? Also, lass mal was Cleveres hören.
Okay, Redaktionsbot initialisiert Wissensfreigabe. Ich vermute, worauf du hinaus willst, sind die ganzen Effizienzkennzahlen, die es für Wärmepumpen gibt, so wie COP und JATS.
Ja, perfekt. Es besteht doch noch Hoffnung. Also wollen wir mal schauen, was wir sonst noch so an Informationen rund um den Wirkungsgrad von Wärmepumpen zusammengetragen bekommen. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Ein Aspekt, der beim Heizen eine wichtige Rolle spielt, ist der Wirkungsgrad des Heizsystems. Denn über den erfahrt ihr, wie viel der zugeführten Energie eigentlich zu nutzbarer Wärme umgewandelt wird. So bedeutet ein Wirkungsgrad von unter 1 bzw. 100%, dass während der Umwandlung viel Energie verloren geht.
Ganz richtig. Deswegen gibt es ja auch die gesetzliche Austauschpflicht, denn so ein 30 Jahre alter Heizkessel kann halt einfach nicht mehr mit den Jungspunden mithalten und bekommt daher ein Ticket in den Heizhimmel, sagt jetzt der Typ, der selbst schon 40 plus ist.
Ja, komm, wir verpassen ihm einfach ein paar Flügel, dann kann er davon schweben. Und vielleicht sollten wir das bei den menschlichen Dienstverhältnissen auch mal einführen, so statt der obligatorischen Armbanduhr. Bei unser Eins zeigt sich im Alter ja auch so die ein oder andere Verschleißerscheinung.
Das ist jetzt schon ein bisschen missverständlich mit dem Verpassen von Flügeln an ältere Mitarbeiter. Ne? Also das klingt jetzt eher nach unfreiwilliger Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Gewalteinwirkung. Also.
Ja, naja, so war das jetzt nicht gemeint. So eher so, naja, so im Alter möchte man doch lieber davonschweben und sich's gut gehen lassen, als da einfach so von so einer Armbanduhr noch weiter nach unten gezogen zu werden. Aber es gibt ja auch durchaus fitte Senioren.
Ja, okay. Also du meinst es menschenfreundlich.
Genau, das war positiv gedacht.
Konnte ich nicht mitrechnen, ja.
Ja. Naja, einer von uns muss ja Menschenfreund sein, nicht?
Das stimmt.
Naja, aber um zurück zu den Heizkesseln zu kommen, wenn die eine hohe Betriebsdauer hinter sich haben, dann sieht deren Bilanz ja nicht mehr so rosig aus. Die lassen dann schon mal so 30 oder mehr Prozent der zugeführten Energie einfach mal so ungenutzt unter den Tisch fallen. Also effizient ist wirklich anders.
Ja, das stimmt. Die können dann nicht mit, zurück zum Thema, mit einer Wärmepumpe zum Beispiel mithalten. Ja, die bis zu 5-mal mehr Kilowattstunden Wärme ausgeben kann, als du vorher an Strom reingesteckt hast.
Was natürlich erstmal irgendwie kontraintuitiv klingt. Schließlich lässt Energie sich ja nicht vermehren.
Nee, man kann sich aber auch aus einer zweiten Quelle mopsen und dann bei der Berechnung einfach mal so galant außen vor lassen.
Genau, denn wenn wir vom Wirkungsgrad reden, dann interessiert uns ja in erster Linie, wie viel des jeweiligen Energieträgers, also Gas, Öl, Holz oder eben Strom, wir zum Heizen brauchen und wie viel uns das kosten wird. Und was eine Wärmepumpe nun so viel effizienter als andere Heizsysteme macht, ist, dass sie sich nicht allein aus zu bezahlender Energie speist, sondern zu großen Stücken auf kostenfreie Umweltenergie setzt. Wie sie an die kommt, haben wir unter anderem in unserer Folge zu den Wärmepumpenarten genauer beleuchtet.
Gerne mal reinhören.
Ja, genau. Und vielleicht aber sollten wir jetzt hier nochmal den Kältemittelkreislauf wiederholen, um zu zeigen, wie sie ihre beiden Energiequellen nutzt. The stage is yours.
Ach, ich soll das jetzt machen. Ich dachte, ich könnte dich jetzt in Ruhe ein bisschen antriggern und teasern und hör mir das an.
Ja, ein bisschen Mitarbeit ist schon gefragt. Außerdem wird es ja langweilig, wenn ich das immer nur erzähle.
Stimmt. Nee, sehe ich eigentlich nicht so, aber gut. Ich channel kurz meinen inneren Professor. Also, der in einer Wärmepumpe ablaufende Prozess beginnt damit, dass die aus der Umweltquelle, also Luft, Erde, Wasser, aufgenommene Wärmeenergie mittels eines Wärmetauschers, des Verdampfers, auf ein flüssiges Kältemittel übertragen wird. Das wird gasförmig und bewegt sich zum Verdichter. Das ist ein Kompressor, der so viel Druck auf das Kältemittel ausübt, dass seine Temperatur noch weiter ansteigt.
Der sogenannte Joule-Thomson-Effekt.
Siehst du, hättest du auch gleich machen können. Also nee, eins mit Sternchen für den Fachausdruck.
Yay, aber bitte fahr fort, du machst das toll.
Ja, mit Freuden. Das Kältemittel wird dann zu einem weiteren Wärmetauscher geschickt, dem Verflüssiger. Dort gibt es die durch Verdampfer und Verdichter erhaltene Wärme an das Heizwasser ab. Das Kältemittel fließt, denn jetzt ist es wieder flüssig, zurück zum Verdampfer und steht dann für die nächste Runde bereit. Unterwegs kehrt es nur kurz beim Entspannungsventil ein, um den Druck wieder etwas rausnehmen zu lassen. Könnte ich eigentlich nach der Arbeit auch mal gebrauchen. Wir lassen uns alle, kleine Cyberpunk-Referenz, alle so ein kleines Entspannungsventil hinten einbauen, im Nacken. Das wäre schon was.
Ich dachte eher an so ein Massagestudio oder sowas.
Ach so, ja, du hast wieder eine andere kulturelle Ausrichtung, ja.
Aber gut, wir sind ja auch in der Lage, unsere Arbeit ohne Druck zu erledigen, also.
Das sagst du so.
Naja, zumindest ist es bei uns nicht so wichtig wie beim Kältemittelkreislauf, wo er
das wirklich
entscheidend ist, denn die Wärme, die eine Wärmepumpe ja aus der Umwelt gewinnen kann, ist nicht genug, um für heißes Heizwasser zu sorgen. Schließlich wohnt ja keiner von uns neben einem Vulkan.
Oh, das wäre doch mal eine Lösung. Wir erzeugen einfach mehr Vulkane und so durch ein bisschen tektonische Aktivität und Energiekrise und andere Probleme vielleicht dauerhaft erledigt.
Ja, aber wahrscheinlich wirklich dauerhaft und sehr endgültig. Ja,
Nachhaltigkeit.
Ja, ich glaube, wir haben andere Vorstellungen von Nachhaltigkeit. Ich würde mal sagen, wir bleiben erstmal noch ein bisschen beim Strom.
Na gut.
Der ist es dann nämlich auch, der den Kompressor antreibt. Also je stärker das Kältemittel komprimiert werden muss, desto höher ist der Stromverbrauch. Und die Stärke der Komprimierung wird durch zwei Größen beeinflusst.
Quelltemperatur und Vorlauftemperatur.
Oh, eins mit Sternchen für dich. Vollkommen korrekt. Ja, wir haben einerseits die Vorlauftemperatur, also die Temperatur, auf die das Heizwasser erhitzt werden muss. Und andererseits die Quelltemperatur, also wie warm es in der Umweltquelle ist. Und was der Kompressor jetzt machen muss, ist, diesen Temperaturhub zu überwinden. Mal ein Beispiel, da Torben ja so ein Fan von Erdbohrung ist. Nehmen wir mal an, dass wir eine per Tiefensonde gespeiste Erdwärmepumpe haben. Und die hat Zugang zu 10 Grad warmem Erdreich. Das Kältemittel wird also auf 10 Grad erwärmt. Das wäre also die Ausgangstemperatur des Kreislaufs. Und bei der Zieltemperatur, also der zu erreichenden Vorlauftemperatur, gehen wir jetzt mal von 35 Grad aus. Denn wir gehen mal davon aus, dass das zu erwärmende Heizwasser anschließend in Fußbodenheizung fließt, die ja aufgrund ihrer Fläche auch schon mit weniger heißem Wasser für warme Räume sorgen können. Der zu überwindende Temperaturhub beträgt also 25 Kelvin, denn 35 minus 10 gleich 25.
Stimmt.
Für die Wärmepumpe ist das also ohne großen Aufwand zu schaffen. Wenn wir jetzt aber versuchen, mit einer Luftwärmepumpe, die an einem kalten Wintertag nur so auf 0 Grad kühle Luft zugreifen kann, auf eine Vorlauftemperatur von 55 Grad zu kommen, dann muss die ganz schön schuften, um dem Kältemittel entsprechend einzuheizen.
Genau, wir merken uns, schön mitschreiben, je höher die Temperaturdifferenz, also das Delta T, desto mehr Strom muss fließen.
Genau, schon ein Kelvin mehr lässt den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe um rund 2,5% ansteigen.
Das heißt, man sollte entweder eine hohe Quelltemperatur haben oder aber eine niedrige Vorlauftemperatur.
Am besten wäre natürlich beides zusammen.
Ja, oder so, stimmt. Ja, ja.
Bei der Quelltemperatur ist es so, dass jedes Grad weniger den Wirkungsgrad um 2-4% sinken lässt. Deshalb sind ja Wärmepumpen, die Zugriff auf eine ganzjährig warme Energiequelle haben, effizienter als jene, bei deren Quelle die Temperatur im Jahresverlauf schwankt.
Und zur Vorlauftemperatur empfehlen sich die von dir angesprochenen Flächenheizungen besonders. Heizkörper sind auch möglich, aber die müssen dann groß genug sein, um auch bei weniger heißem Wasser noch ausreichend Wärme abgeben zu können. Und ja, Dämmung gegen ein zu schnelles Entweichen der Wärme ist natürlich auch wichtig.
Perfekt, schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Und nur um auch hier mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, eine um 5 Grad gesenkte Vorlauftemperatur bewirkt einen 5% höheren Wirkungsgrad. Da empfiehlt es sich, vor der Anschaffung einer Wärmepumpe zu schauen, welche Vorlauftemperatur vom aktuellen Heizsystem gebraucht wird und ob sich die nicht noch reduzieren ließe, ohne dass plötzlich die Eiszeit ausbricht. Es kann ja sein, dass bisher stärker geheizt wurde, als nötig gewesen wäre.
Ja, man munkelt davon. Naja, oder dass es nur ein, zwei neue oder eben größere Heizkörper braucht, um mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur die Räume eben warm zu bekommen.
Ja, genau. Das kann ein Fachbetrieb für euch herausfinden, indem er eine Heizlastberechnung macht. Dabei wird von Raum zu Raum gegangen und geschaut, wie hoch der jeweilige Wärmebedarf ist und ob der vorhandene Heizkörper diesen auch mit weniger heißem Heizwasser decken kann. 55 Grad Celsius ist dabei meist die Höchstgrenze. Denn bei einer höheren Vorlauftemperatur wäre eine zu starke Komprimierung nötig. Da kämen die meisten Wärmepumpen schon an ihre Grenzen.
Ja, es gibt ja noch die Hochtemperaturwärmepumpen.
Ja, das stimmt. Die schaffen auch schon mal über 90 Grad. Dafür sind dann aber auch zwei Kältemittelkreisläufe erforderlich. Also zweimal komprimieren und somit auch zweimal der Einsatz von Strom.
Ja, das stimmt. Also es geht, aber der Wirkungsgrad ist im Vergleich nicht so der Knüller.
Ja, genau. Eine Wärmepumpe und eine hohe Vorlauftemperatur sind aus Effizienzsicht nie eine gute Kombi. Da also zuerst ansetzen. Neben Dämmen, Heizkörpertausch oder dem Umrüsten auf eine Fußbodenheizung können dabei auch die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs und das Entlüften der Heizkörper hilfreich sein. Denn wenn Einzelne nicht in der Lage sind, genügend Wärme abzugeben, wird das meist dadurch kompensiert, dass die Vorlauftemperatur erhöht wird.
Ja, kleine Maßnahmen, große Wirkung.
Ja, es gibt mehrere Aspekte, die einen Einfluss auf die Höhe der Vorlauftemperatur haben. Auch euer Heiz- und Lüftverhalten kann den Wärmebedarf über Gebühr ansteigen lassen. Was ihr da beachten solltet, haben wir ja in unserer Folge zur optimalen Raumtemperatur zusammengefasst.
Ja, wir können auf jeden Fall festhalten, dass die Vorlauftemperatur die Variable ist, die darüber entscheidet, ob eine Wärmepumpe das passende Heizsystem für ein Haus ist. Also sowohl als aus technischer als aus wirtschaftlicher Sicht.
Korrekt. Und im Gegensatz zu den Quelltemperaturen, die ja von der Natur bestimmt werden, haben wir bei ihr zumindest auch die genannten Einflussmöglichkeiten.
Okay. Kann man den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe eigentlich schon so ein bisschen ausrechnen, wenn man seine Vorlauf- und Quelltemperatur kennt?
Das kann man. Es gibt eine Formel, mit der man ermitteln kann, wie hoch der Wirkungsgrad bei der jeweiligen Kombination maximal sein kann. Basierend auf dem Carnot-Wirkungsgrad, welcher wiederum auf den Carnot'schen Kreisprozess zurückgeht.
Okay, jetzt rieche ich schon viele Zahlen und Variablen auf mich zukommen. Das reiche ich vertrauensvoll an dich weiter, Frau Professor.
Okay, also. Der französische Physiker Nicolas-Léonard Sadi Carnot hat ein Gedankenexperiment zum optimalen Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen durchgeführt. Dazu zählen unter anderem Verbrennungsmotoren, da sie ja thermische in mechanische Energie umwandeln. Bei einer Wärmepumpe ist es genau andersherum. Sie ist also eine Kraft-Wärmemaschine, da sie mittels mechanischem Antriebs, also des Kompressors, Wärme auf ein höheres Temperaturniveau bringt. Um bei ihr den Wirkungsgrad also zu berechnen, muss man den Kehrwert des Carnot-Wirkungsgrads bilden. Und ich kürze das jetzt hier mal ein bisschen ab. Dazu teilt man dann die Vorlauftemperatur durch die Differenz aus Vorlauftemperatur und Quelltemperatur. Also den zu überwindenden Temperaturhub.
Zufällig ein Beispiel zur Hand?
Ja, natürlich. Dazu muss man noch wissen, dass die Angaben stets in Kelvin sein müssen. Und 0 Grad Celsius entspricht 273,15 Kelvin. Schön mitschreiben. Wenn wir jetzt also mal annehmen, dass die Wärmepumpe von einer Quelltemperatur von 0 Grad auf eine Vorlauftemperatur von 45 Grad kommen soll, dann liegt der Temperaturhub ja bei 45 Kelvin. Und 45 Grad Celsius sind gleich 318,15 Kelvin. Das heißt, wir teilen die 318,15 Kelvin durch die 45 Kelvin und kommen dann auf 7,07.
Gut, dass ich das an sich ausgelagert habe. und der Wirkungsgrad, also Mathe und ich kennst du ja, aber ich habe hier 707%, erscheint mir ein bisschen hoch.
Ja, das liegt daran, dass es sich um den idealen Wirkungsgrad handelt. Aber wir reden ja von einem Maschinenprozess und da geht ja auch immer ein Teil der Energie verloren. Wenn man also den tatsächlichen Wirkungsgrad haben, muss man den Ideal mit der sogenannten Gütezahl multiplizieren. Die beträgt zwischen 0,45 und 0,55. Man kann also sagen, dass der tatsächliche Wirkungsgrad bei ungefähr der Hälfte des Idealen liegt. In dem Fall also bei rund 3,54 bzw. 354%.
Alles klar, glaube ich. Aber auch der ist doch sicherlich noch ein bisschen hochgegriffen. Ich meine, eine Luftwärmepumpe kommt bei diesen Temperaturen auf einen Wirkungsgrad von 3,5 vielleicht. Und das wäre ja jetzt schon eher optimistisch gedacht.
Klar, ist, wie gesagt, der Wert des maximal Möglichen. Mhm. Wie das Verhältnis von zugeführter und abgegebener Leistung sich am Ende wirklich gestaltet, hängt ja auch immer von individuellen Faktoren ab. Einer davon ist die Wärmepumpe selbst. Und damit man einzelne Modelle miteinander vergleichen kann, geben Hersteller immer den COP, den Coefficient of Performance, in den Datenblättern mit an.
Mhm. Aber der sagt doch jetzt nur aus, wie effizient die Wärmepumpe bei einer bestimmten Konstellation aus Quell- und Vorlauftemperatur ist.
Genau, da steht dann sowas wie A2-W35 gleich 3. Das Aha. A steht dabei für Air und das W für Water. Heißt also, dass die Wärmepumpe bei einer Lufttemperatur von 2 Grad und einer Heizwassertemperatur von 35 Grad auf ein COP von 3 kommt.
Mhm.
Braucht dein Heizwasser aber 45 Grad oder liegt die Lufttemperatur bei unter 0, bringt dir die Angabe natürlich nicht viel. Außerdem hat sich herausgestellt, dass manche Hersteller ihre Modelle extra auf diesen einen Betriebspunkt hin optimieren, um eben auf einen besonders günstigen Wert zu kommen. Klar, also da gibt es andere Kennzahlen, die etwas aussagekräftiger sind.
Jetzt komme ich den SCOP zum Beispiel.
Warum erklärst du den dann nicht gleich mal?
Also, beim SCOP, dem Seasonal Coefficient of Performance, handelt es sich um die Weiterentwicklung des COP, wobei... Kann man da Weiterentwicklung sagen? Naja, vielleicht eine andere Betrachtungsweise oder Brille. Jedenfalls, dabei wird geschaut, wie sich die Wärmepumpe bei verschiedenen Außentemperaturen verhält. Und zwar denen, die wir hier in unserer Klimazone im Jahresverlauf so vorfinden. Also, indem man den Betrieb einer Wärmepumpe dann über das ganze Jahr hinweg betrachtet, kann man eben Aspekte wie den Teillastbetrieb, Einsatz des Heizstabs oder Standby-Verbrauch mit einbeziehen. Der SCOP ist somit etwas, der malt ein etwas realistischeres Bild der Effizienz als jetzt nur der COP.
Ach, sehr schön erklärt. Ja, und für diejenigen, die mit einer Wärmepumpe auch kühlen wollen, gibt es übrigens noch den EER, den Energy Efficiency Ratio, und den SEER. Die Werte werden nach dem gleichen Muster ermittelt, nur eben im Kühlbetrieb.
Ja, dabei handelt es sich allerdings bei allen diesen Werten um im Labor gemessene Werte, die sagen eben nur bedingt etwas darüber aus, wie effizient die Wärmepumpe nach dem Einbau dann auch tatsächlich ist.
Genau. Wenn man wissen will, wie gut sie sich vor Ort schlägt, braucht man die JATS, die Jahresarbeitszahl. Die lässt sich aber erst ermitteln, wenn die Wärmepumpe schon mindestens ein Jahr im Betrieb war.
Man kann sich allerdings mithilfe des JATS-Rechners vom Bundesverband Wärmepumpe auch einen ersten Überblick verschaffen. Dazu muss man dann halt ein paar Daten zum Heizsystem eingeben und was für eine Wärmepumpe man verwenden möchte.
Guter Hinweis. Ansonsten braucht man einen Wärmemengenzähler und einen separaten Stromzähler, um die Jahresarbeitszahl zu ermitteln. Wenn die dann zum Beispiel anzeigen, dass die Wärmepumpe 5000 Kilowattstunden Strom verbraucht hat und dabei 20.000 Kilowattstunden Wärme entstanden sind, dann hat sie eine JATS. Ah, komm, das schaffst du.
Puh, was kommt noch 3? 4.
Korrekt, und noch ein Sternchen für dich.
Es ist übrigens gut, dass kein unbeteiligter Dritter dabei ist. Wir können uns einfach gegenseitig immer die besten Noten verteilen und es erhebt ja niemand Anspruch.
Ja, so macht das doch Spaß. Immer schön positiv sein, nicht? Ja. Zur Höchstleistung antreiben, genau. Ja, also zurück zum Thema. Die Jahresarbeitszahl ist also der Kennwert, der am genauesten die Effizienz einer Wärmepumpe abbildet. Deshalb ist der Einbau eines Wärmemengen- und eines Stromzählers ja auch Voraussetzung, wenn ihr eine Wärmepumpe gefördert bekommen wollt.
Und es werden nur die gefördert, die eine bestimmte Mindesteffizienz vorlegen können.
Genau, und dafür wird inzwischen nicht mehr die Jahresarbeitszahl verwendet, sondern die jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz.
Schön, wir haben keine Folge ohne so wunderschönes Behördendeutsch. In dem Zusammenhang, ich habe zufälligerweise heute den Begriff einachsiger Dreiseitenkipper gelernt. Das wäre dann eine Schubkarre.
Ich kannte bloß das raumübergreifende Großgrün.
Das ist auch schön, ja.
Ja, ich meine, warum sollte man sich mit sowas wie Baum zufrieden geben? Also ist viel, ja zu einfach, oder?
Viel zu einfach, das klingt auch nicht sehr schlau.
Ja, aber jetzt, um mal hier nochmal ein bisschen für Klarheit zu sagen, die zu sorgen, die jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz gibt an, wie viel Primärenergie beim Heizen mit zum Beispiel einer Wärmepumpe verbraucht wird. Was Primärenergie ist, habe ich ja unter anderem in meiner Folge zu den Energieeffizienzklassen erklärt. Ihr wisst also schon, dass es da für jeden Energieträger einen sogenannten Primärenergiefaktor gibt. Beim deutschen Strommix beträgt der laut GEG 1,8. Um auf die jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz zu kommen, müsst ihr also einfach den SCOP durch den Primärenergiefaktor teilen. Bei einem SCOP von 3,6 wären das also 2, sprich 200%. Der geforderte Mindestwert beträgt je nach Wärmepumpenart und Vorlauftemperatur 135 bzw. 150%. Puh, würde mal sagen, damit haben wir alles abgedeckt, oder?
Ich hoffe. Nein, haben wir. Also wir hatten COP, SCOP, JATS und die jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz. Das wollte ich schon immer mal sagen. Aber mehr gibt es, soweit ich weiß, nicht.
Reicht ja auch irgendwie nicht. Also ja, andere Heizsysteme kommen mit weniger aus. Aber gut, die Wärmepumpe ist halt speziell und passt somit nicht ganz in das Schema des Wirkungsgrads. In der soll ja eigentlich abbilden, wie viel der zugeführten, mehr oder weniger teuer eingekauften, Energie am Ende zur Heizwärme wird.
Ja, aber da die Wärmepumpe sich nicht mit einer Energiequelle zufrieden gibt, braucht sie dann natürlich mehrere Effizienzkennzahlen, dann kann sie auch erst richtig zeigen, wie teuer sie ist.
Perfekt zusammengefasst. Ich hoffe, euch schwirrt jetzt nicht zu sehr der Kopf von all den Begriffen. Aber die werdet ihr halt unweigerlich stoßen, wenn ihr euch mit Wärmepumpen beschäftigt. Und da dachten wir, könntet ihr mal einen Überblick gebrauchen. Sollte doch noch etwas unklar geblieben sein, wisst ihr ja, könnt ihr uns über energetischeffizient@dra.net gerne noch eure Fragen stellen.
Und natürlich kann man den Podcast auch immer schön abonnieren. Kennt ihr ja. Ist sicher nicht das letzte Mal, dass wir die geheimnisvolle Welt der Wärmepumpen unter die Lupe genommen haben. Übrigens noch kleiner Zusatz. Das sind natürlich alles sehr interessante Faktoren, um sich mal auszurechnen, wie so eine Wärmepumpe wahrscheinlich arbeiten wird. Aber ihr müsst das jetzt nicht, wie wir das taten, einfach mal schnell selber ausrechnen. Da hilft euch auch ein Fachmann gerne dabei.
Genau, und bei der DAA findet ihr eben den Zugang zu diesen Fachleuten. Also
stimmt.
Da helfen wir auch gern weiter. Wie gesagt, einfach mal melden oder unsere Website auschecken. Findet ihr ja in den Shownotes. Aber ich würde mal sagen, für heute haben wir erstmal genug erzählt. Unsere Energieeffizienz lässt jetzt auch langsam nach, würde ich mal sagen. Daher macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.